Wir hören am liebsten Verkündigungen, die nun für uns verständlich sind vom Geschehnis her, aber wir müssen auch die Verkündigungen hören, die uns in die Begrifflichkeiten des Wortes Gottes einführen, um dadurch ein größeres Verständnis der Heiligen Schriften zu erlangen. Wir wollen heute zusammen ein ganz kurzes Wort aus 1. Thessalonicher lesen, und zwar aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, den Vers 5. Da heißt es in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 5, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und großer Gewissheit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren, um euretwillen. Soweit das Wort Gottes. Aus dem verlesenen Vers 5 wollen wir heute den Versinhalt nur auf das Wort Gewissheit hin betrachten. In der ersten Stunde wurden wir schon hingeführt, dass das Wort gewiss sei. Paulus redet hier von großer Gewissheit. Wir müssen wissen, was Gewissheit ist. Was heißt das? Bedeutet dies etwa nach dem Verse 1, dass nur Paulus und seine Mitarbeiter sich dessen gewiss waren oder wären, was sie verkündigten? Hätte Paulus nur und allein sagen wollen, man müsse sich seiner Sache gewiss sein, bevor man sie ausspreche, würde dies aber eher ein Armutszeugnis gewesen sein. Das hat er ganz gewiss nicht sagen wollen. Denn das ist ja selbstverständlich. Würden wir als Evangelist bei einer Verkündigung Unsicherheit durchblicken lassen, würden die Zuhörer sofort merken, dass wir unserer Sache selbst nicht sicher wären, nicht gewiss wären. Dann wären wir von der Richtigkeit des Gesagten bezüglich der Wahrheit selbst nicht überzeugt. So wäre es also um die Absicht der Verkündigung selbst schon geschehen. Das ist natürlich das erste Erfordernis jeder Reichsgottesarbeit, dass wir mit auch äußerlich erkennbarer Gewissheit sprechen oder uns behalten, die sich im Ernst der geredeten Worte offenbart. Die Hörer sollen aufgrund unserer eigenen Gewissheit, die hier aufs Wort beruht, gleichsam mitgezogen, mitgerissen werden, mit der die Dinge des Evangeliums eben vom Evangelisten vorgetragen werden. Wenn das äußerlich erkennbare Zeugnis in Gewissheit fehlt, der prüfe das Fundament des Glaubens selbst und frage sich,
ob er überhaupt
berufen sei, das Evangelium zu verkündigen. Das ist ganz klar. Das ist aber auf der anderen Seite ein gewaltiges Notproblem in der Gemeinde Jesu, dass das Wort Gottes und das Evangelium von solchen gesagt wird und ist, die selbst gar keine Gewissheit haben. Irgendwelche Unsicherheit in den Grundlehren der Heiligen Schriften zur Seligwerdung oder der Wiedergeburt, der Buße, der Bekehrung und dem Glauben an den Herrn Jesus, an sein Kreuz und an sein Blut, wäre der Tod der verkündigten Wahrheit selbst. Aber die Bibel sagt, das Wort ist gewiss. Das haben wir ein Recht, in irgendeiner Weise zweifelnd und ungewiss zu sein. Und wie oft ist von dem Wort Gewissheit in der Heiligen Schrift die Rede? So zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 15 oder 1. Timotheus 3, 1 oder 1. Timotheus 4, 9 und so weiter. Was Gewissheit ist, ist gewiss. So fängt es an. Ist zuverlässig und kann vom Grunde her nicht gewisser sein, als es ist. Gewiss ist auch absolut im strengsten Sinn. Es ist unbeschränkt und bedarf an sich keinerlei Verstärkung, wie wir auch das Wort voll keineswegs steigern können. Voller am vollsten. Das gibt es nicht. Sind wir uns unserer Sache des Glaubens gewiss? Das ist die Frage an uns heute. Bist du dir des Glaubens an Jesus völlig gewiss? Wir wollen gleich sehen. Wir werden sehen, prüfe sich ein jeder selbst in den Dingen des Wortes und des Glaubens. Merken andere, dass es bei uns so ist. Und wenn andere das nicht merken, dann ist sicherlich noch eine faule Stelle im Apfel des Glaubens. Oder sind wir im Wandel, sind wir im Glauben und im Zeugnis unsicher? Sind wir ungewiss? Oh, welch ein Schaden dann für dich und auch für andere. Wenn wir uns nicht gewiss sind und wir fragen, wo könnte nun der Grund liegen, zu solchen Ungewissheiten, in denen wir uns selbst bewegen. Ich glaube, dass es die große Gewissheit des Apostels waren, die wir nicht genügend kennen und weil wir sie nicht genügend kennen, auch nicht genügend berücksichtigen. Große Gewissheit. Steht geschrieben. Kann denn etwas gewisser sein als gewiss? Das ist für uns die Frage. Wie kommt Paulus zu der großen Gewissheit, die doch letztlich eine Steigerung des Absoluten letztlich bedeutet? Wenn das Wort gewiss an sich schon absolut ist, wie kann Paulus von großer Gewissheit reden? Kann man sich einer Sache noch gewisser sein als gewiss? Und wir fragen, Was will nun eigentlich der Apostel damit sagen? Wie wird aus der Gewissheit, von der wir gelesen haben, eine große Gewissheit, von der Paulus sagt, dass sie ihm eigen war? Der Ausdruck für Gewissheit kommt im Grundtext noch an anderen Stellen vor, aber stets und immer in der Bedeutung der Fülle beachten wir. Der Fülle, ja, der Überfülle in der Gewissheit. So zum Beispiel in Römer 4, 21 oder in Kolosser 2, 2 oder Hebräer 6, 11, wie auch in Hebräer 10, Vers 22. Aber nur einmal hier in Thessalonicher 1, in 1. Thessalonicher 1, Vers 5, ist von großer, wir könnten auch sagen, von vieler Gewissheit oder Gewissheitsüberfülle die Rede. Und das steht allerdings in Verbindung mit dem Gegenstand des Briefes selbst. Paulus selbst lebte so in den Dingen des Briefes, er lebte sie so aus, denn in jedem Kapitel dieses Briefes spricht er davon, dass er unter der Leitung des Heiligen Geistes nach einem Ausdruck sucht, um diese Herrlichkeit gebührend zu würdigen. Große Gewissheit. Aber sein ganzes Leben dieses Apostels in Hingabe bewies seine Gewissheit. Er gibt in folgenden Vers 6 einen Beweis der Darstellung seiner großen Gewissheit, wo es heißt, wie ihr auch wisset, was für welche wir unter euch waren, um euretwillen. Ich habe die Fußnote hier eingezogen. Das heißt, wie unser Benehmen, das ist der Wandel, unser Betragen unter euch war. Hierzu auch 2. Petrus 3, Vers 11 bis 14. Das können wir zu Hause lesen. Können wir nicht mal hochgehen und sagen, dass die das nicht durchgehen. Ja, vielleicht noch einmal, weil die vielleicht ein bisschen blöd sind. Wir brauchen 10 Mal. Das Glaubensleben des Paulus brachte in ihm die große Gewissheit hervor. Das heißt, zur großen Gewissheit gelangen wir letztlich und dann nur durch unser Glaubensleben. Das Glaubensleben erschließt uns die große Gewissheit. Und wenn wir nicht in großer Gewissheit des Wortes gefunden werden, ist unser Glaube nicht größer. Denn die Gewissheit ist der Ausdruck unseres Glaubens. Zunächst war er, wie es hier heißt, dessen gewiss. Er war dessen gewiss, was er verkündigte. Wieso? Er hatte das Wort ja nach Kapitel 4, Vers 15 selbst vom Herrn empfangen. Er hatte es selbst vom Herrn bekommen. Darum die große Gewissheit. Hier sehen wir, dass es zwar richtig ist, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, aber wir müssen das Wort Gottes dann selbst vom Herrn empfangen haben, damit wir zur großen Gewissheit gelangen. Und das ist, wenn wir dann
aufgrund der Verkündigung seines Wortes, worin der Glaube wächst, wir dann selbst im Worte Gottes arbeiten, damit wir das Wort vom Herrn empfangen, wodurch wir zu großer Gewissheit kommen. Wir werden gewisse Schlüssel uns aufgetan, damit wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, um zu großer Gewissheit zu kommen. Paulus ist uns geradezu ein Lehrbeispiel dafür. Dann aber lebte er so in den Gegenständen der Wahrheit, dass diese sein Leben umgestaltete, wie wir das auch in Johannes 8, Vers 32 lesen. Dieses sich Tag für Tag immer wieder aufs Neue geistlicher Weise erneuernde Leben des inneren Menschen, nach 2. Korinther 4, Vers 16, wurde dann für ihn selber zu einem Born stets neuer Gewissheit der Tatsachen des Evangeliums, wodurch er diese Tatsachen auch vom Glauben und von der Gewissheit her in der Lage war, weiterzugeben, worauf es ankommt. Er sah sein Leben, auf das er blickte, vom Wandel her. Er sah die in seinem auf Golgatha und Auferstehungsboden erneuerten Leben sich mehr und mehr vollziehende Kraft und des reinigenden Wortes, was sich an ihm vollzog, auch des Geistes Gottes, und so wurde er mit einer überströmenden Fülle von dieser großen Gewissheit überschüttet. Das heißt also, er ging den Weg des Glaubens und durch den Glauben den Weg des Wortes und durch das den Wortweg den Weg der großen Gewissheit. Und das zeichnete Paulus aus. Wir dürfen es nachzügen, wenn wir seine Nachahmer sind, wie er es in seinem Worte hinterlassen hat. Sein Leben gab ihm die große Gewissheit in seinem Zeugnis und den Segenserfolg desselben, durch den er zugleich die Gewissheit der Auserwählung der Thessalonicher hatte, die ja zum größten Teil sein Arbeitsgebiet, seine Frucht waren. Das war seine Bestätigung, dass er in großer Glaubensgewissheit vor einem heiligen Gott wandelte. Sein Leben, ja seine Lebenserfahrung war die der Kraft Christi. Wir bedauern immer sehr, wenn sich Gläubige an menschliche Institutionen hängen, um die Kraft Christi zu erfahren. Wir haben das nicht nötig. Wir sollten das nicht tun. Und zwar hat auch Paulus alle Türen benutzt, die der Herr ihm aufzahlt. Wir denken da auch an den Neffen, der dafür ihm einiges tat. Aber er verließ sich nicht darauf. Der Apostel konnte sagen, aufgrund seines Wandels, für mich ist das Leben Christus, nach Philipper 1, 21. Dieses Wort hier, für mich ist das Leben Christus, welches von uns meist oberflächlich verstanden wird, erfasst aber im Glauben und Wandel des Apostel Paulus alles. Ohne Abstrich, ohne zu privatisieren. Wie sehr neigen wir gerade dazu, in unserem Glaubensleben Abstriche zu vollziehen, weil wir sie für privat halten. Das allerdings hat der Herr Jesus uns nicht erlaubt. Seine große Gewissheit war herausgeboren aus einem Leben, das die Züge Christi selbst trug. Das heißt also, er wurde durch seinen Wandel in dieser großen Gewissheit Tag und Tag um dieser Erneuerung wegen Christus ähnlich. Und das geschieht und ist letztlich das Leben eines wahrhaft Gestorbenen. Wir werden nur insoweit zu dieser großen Gewissheit gelangen, inwieweit wir unsere persönlichen Lebensgebiete gleichsam dem Tode Christi mit unterwerfen und unterstellen. Alles, was wir durch Privatisierung herausnehmen, um es nicht in den Tod Christi zu bringen, wird auch nicht durch die Kraft seiner Auferstehung, durch die Segnungen Gottes in unserem Glaubenswandel der Herrlichkeit Gottes unterworfen sein. Dadurch kommt so mancher Mangel zustande, dass wir Lebensgebiete nicht an Christi so ausliefern, an Christus so übergeben, dass es dem Tode anheimgestellt ist. Es ist eine gefährliche Sache, sich Jesus halb auszuliefern. Das ist ganzer Quatsch. Unsinn. Man sollte das lieber sein lassen. Weil man dann zwischen die Machtblöcke, zwischen Licht und Finsternis gerät und wir sind im Fleische und werden ganz gewiss dabei den Kürzeren ziehen. Jesus Nachfolge bedeutet ganze Hingabe, ganz gestorben zu sein, ohne Abstrich, ohne Zurückbehaltung eines Lebensgebietes. Das ist das Leben eines wahrhaft Gestorbenen, was wir hier an Paulus sehen. Was kein anderes Leben mehr anerkennt. Auch nicht das Leben dieser Welt. Es anerkennt es nicht. Wir sind zwar noch, wie Gottes Wort sagt, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nichts mehr anzuerkennen als Christus nach Galater 2, Vers 20. Diesen Anfang seines christlichen Dienstes, nämlich nach Galater 2, 20, steht der Schluss gegenüber, und das ist Philipper 1, 21. Das ist hochinteressant. Diese beiden Dinge umfassen den Wandel des Apostel Paulus und hoffentlich auch den unseren. Mit Gewissheit können wir auch persönlich reden und Zeugnis ablegen, und zwar dann, wenn uns selbst dieses Wort gewiss ist. Denn dieses Wort wankt nicht, sondern ist Tatsache. Auch dann ist es Tatsache, wenn wir es nicht in allen Dingen erfahren. Aber in großer Gewissheit, in Überfülle, von vollster Gewissheit, reden wir nur dann, wenn wir praktische oder praktisch Erfahrung von der Wahrheit haben. Wir wollen das in der Praxis ganz kurz überdenken. Du magst selbst über die Tatsache reden, dass in Christus Sieg über alle Gebundenheit des Fleisches ist. Sei es welche auch immer. Was du sagst, ist Wahrheit. Und zwar darum, weil die Bibel Gottes Wort ist, schon bestätigt. Und dieser Ausspruch wird sich als Wahrheit erweisen. Wenn du aber selbst nicht diese Wahrheit erfährst, beachten wir. Und zwar dauernd und immer wieder aufs Neue, so ist deine Gewissheit wohl gestützt, sie ist wohl getragen,
durch das wahrhaftige, lebendige Wort.
Aber sie findet in dir keine Bestätigung, kein Echo. Im Gegenteil, du musst dich vielleicht, während du redest, selber anklagen und die große Gewissheit ist getrübt oder fehlt gar. Und statt Freude zieht dann Traurigkeit in dein Herz ein, nämlich weil du von Dingen sprichst, die du selbst nicht besitzt. Die Bewährung deines vorgetragenen Zeugnisses fehlt. Und die eigene Gewissheit ist um genau dieses Maß dann getrübt. Ja, wir können sogar in persönliche Schuld geraten, wenn wir bezeugen und scheinen, was wir gar nicht sind. Der Heilige Geist ist es, der uns darum nur diese große Gewissheit geben kann, wenn das Zeugnis und der Wandel sich gleichsam decken. Ich kann niemals große Gewissheit des Wortes haben, wenn ich nicht im Glauben stehe. Ich kann nicht einen Glauben vorgeben, der da sei, wenn ich zugleich nicht in der völligen Gewissheit des Wortes gefunden werde. Das gibt es nicht. Ansonsten der Segen der großen Gewissheit ausbleibt. Einbildungen zählen vor Gott nicht. Gebe der Herr uns die Gnade, das zu sein, was wir reden, damit wir wahrhaftige Zeugen werden, die von unserem Gott gebraucht werden, bis in die Tiefen unseres Herzens uns reinigen lassen und zubereiten lassen für dieses Zeugnis, nicht das wir reden wollen, sondern das der Herr von uns erwartet. Dann wird diese Überfülle von Gewissheit ihre segnenden Folgen nicht zurückhalten können und wir werden gegen jeden Zweifel am Worte Gottes wie Felsen im Sturme stehen. Oh, wer seine Grundlage, seine Beine, seine Füße auf den Felsen Jesus gestellt hat, der kann nicht mehr wackeln. Ich habe bis heute noch nie einen wackelnden Felsen gesehen. Und darum braucht das Wort Gottes gerade das Bild des Felsens für Jesus und den, der sich darauf stellt. Du magst sagen, du hast Glauben. Das ist sehr schön, wir freuen uns darüber sehr. Aber dieser Glaube wird nur dann echt sein, wenn er geprüft wird. Ein Glaube, der keiner Prüfung unterzogen wird, ist kein echter Glaube. Nun, diese Glaubensprüfung, die uns der Herr unterzieht, ist dann da, wenn ich erprobt werde und ich bestehe. Wie bestehe ich denn, wenn ich erprobt werde und ich verhalte mich so wie Jesus sich verhalten hat? Alles andere Verhalten außer dem Verhalten Jesus ist ein Nichtbestandenhaben der Prüfung durch Jesus nein an meinem Glauben. Das bedeutet letztlich, dass wir nur dann in dieser Prüfung bestanden haben, wenn wir Jesum ähnlich geworden sind. Der Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun gut, wir nehmen das so hin, weil der Jesus es gesagt hat. Aber wenn die Prüfung an dich herangetragen wird und du bestehst nicht die Glaubensprüfung, dann hast du getan ohne Jesus. Denn würdest du mit Jesus gerechnet haben,
Wenn du ganz in Jesus gewesen wärst, hättest du die Prüfung bestanden. Das heißt, nicht bestandene Prüfungen sind abgefolgert worden außerhalb des Willensbereiches Gottes. Dort liegt unser Versagen. Wir wollen das ganz klar, ein jeder für sich selbst vor Gott ins Licht stellen. Wir wollen da gar nicht schonen. Mein persönliches Versagen ist, dass ich in dieser Weise nicht mit Jesus gegangen bin. Dass ich ohne Jesus etwas getan habe. Der Jesus lässt uns nicht fallen. Und er lässt die Prüfung nur dann misslingen, wenn wir außer ihm versuchen, etwas zu tun. Das betrifft uns alle. Jetzt erkennen wir, dass wir nicht in dem richtigen Wert des Glaubens von Gott her gesehen werden. Gleich so wie Jesus Sieger ist über alle Probleme, als er ausrief, es ist vollbracht, dieses gewisse Wort, das Wort ist gewiss, so hat er durch den Ausruf auf der einen Seite unsere menschlichen Probleme erledigt und erfüllt, und er hat auf der anderen Seite die Mächte der Bosheit und der Finsternis überwunden. Ohne Ansehen der Einzelnen. Sowohl bei Menschen als auch in der unsichtbaren Welt. Und alles Zagen und nicht sieghafte Leben ist der Ausdruck eines Mangels, sowohl im Glauben als auch in der Gewissheit. Als auch im Wandel. Ob wir uns als solche erkennen, ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass es so ist. Sonst hätten wir nur sie. Und dann werden wir gegen jeden Zweifel am Wort auch ein Zeugnis sein können. Aber es ist notwendig, sich recht zu verhalten. Den einen hatte er Jesus gesagt, gehe hin und verkündige in deiner Heimatstadt, was Gott Großes an dir getan hat. Und zum anderen hatte er Jesus gesagt, gehe hin und sage es niemand. Sehen wir diesen großen Unterschied? Warum? Weil es Dinge gibt, die ins Zeugnis gehören, aber nicht alle Dinge gehören, bezeugt zu werden. Auch das, was Jesus tut. Darum wollen wir vorsichtig sein, dass wir nicht aus gut gemeintem Vorsatz Zeugnis geben, ohne dass Jesus uns dazu Auftrag gegeben hat. Allgemein leben die Gläubigen im Mangel an Zeugnis. Das wollen wir auch sagen. Es wird nur ganz, ganz wenige Fälle geben, dass sie zu viel Zeugnis geben. Und wir werden auch immer wieder gewarnt, nicht, dass wir zu viel, sondern dass wir zu wenig Zeugnis sind. Diese Rettung in Jesus, die wir durch Christus haben, nicht nur bezeugen und anbieten, sondern auch ausleben. Und zwar nicht nur, wie wir ein Ausleben verstehen, sondern wie Gott es will, wie er in seinem Wort gesagt hat. Bist du dazu bereit? Du kannst es nur tun, wenn du völlig gestorben bist. Bist du dazu bereit? Versuch ja nicht in einem großen Glauben zu sein. Das ist sinnlos. Wenn du nicht vorher bereit bist, völlig zu sterben. Das Geheimnis des Sieges ist das Geheimnis des Gestorbenseins, welches vorausläuft. Welches Recht suchst du dir noch? Hat ein Toter ein Recht? Tote haben noch nicht einmal das Recht, beerdigt zu werden. Ich habe im Krieg die Toten draußen rumliegen sehen. Warum? Weil sie kein Recht dazu haben.
aber irgendwann sind sie dann doch beerdigt worden. Dann werden auch andere, mit denen wir in Berührung kommen, erkennen und sehen, dass für uns das Leben Christus ist. Dadurch sehen andere so wenig an uns Jesus. Warum? Weil wir so wenig gestorben sind. Niemand ist der nächsten Not in der Beziehung des von Gott uns geschenkten Lebens, sondern Not sind wir nur in dem nicht gestorbenen Teil unseres alten Menschen. Wollen wir uns gut merken. Not nicht nur unserem Herrn Jesus, sondern auch Not uns selbst. Auch dann, wenn wir sie nicht erkennen. Not meinem Nächsten, auch dann, wenn wir sie nicht erkennen. Aber wir erkennen es darin, dass wir nicht in dieser hier beschriebenen großen Gewissheit leben. Diese Gewissheit, die die Gleichheit Christi einschließt. Ihm, unserem Herrn, so zu lieben, und das ist Leben mitten im Lande des Todes. Und solche sollen wir sein. Der Jesus war das Leben. Und er hat gesagt, ich habe Leben im Überfluss. Und er hat es uns angeboten, uns Menschen, inmitten eines Landes des Todes. Herrlich. Jesus, das Leben. Ich darf es immer wieder sagen, wo Berührungen waren mit Toten, bei dem jüngeren Zünach, bei Jairi Töchterlein, bei Lazarus. Berührungen mit Toten ließen die Toten zum Leben kommen. So ist es auch heute geistlich. Kommt nur mit Jesus in Berührung. Und weil Christus gestorben ist, haben wir das Vorrecht des Sieges, mit ihm zu sterben. Bist du bereit? Herr Jesus zwingt dir das nicht ab. Du brauchst keine Hoffnungen darauf zu setzen. Jesus erwartet das von dir. Er hat es dir geheißen. Und er kann sein Werk des Lebens, er kann sein Werk der großen Gewissheit an dir nur dann vollziehen, wenn du bereit bist, in den letzten Punkten zu sterben. Bei Paulus war es so, und das sei nun und mit des Herrn Hilfe auch unser Wille und unser Ziel. Amen.
Thank you. Close my